Hallo und willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, meine Lieben, es ist amtlich, wir sind im Mainstream angekommen. Was Bitcoin bringt, hat es im Ranking von Ö3 auf Platz 19 von 1300 Podcasts geschafft beim Podcast Award vergangene Woche. Ich war bei der Preisverleihung im ORF Königelberg im ORF-Zentrum. Ja, und ich möchte einfach Danke sagen. Danke, dass ihr so fleißig abgestimmt habt für den Podcast. Die Community wächst. Es macht mich wahnsinnig stolz und froh zu sehen, so viele, ja, ich sage mal, vernünftige Menschen zu sehen, die auf ich bemühe mich doch, qualitativ hochwertigen Content zu machen. Ich möchte jetzt nicht zu viel Eigenwerbung machen, aber ich möchte wirklich hier heute mal Danke sagen. Wir haben es auch geschafft, auf 5000 Subscriber auf YouTube zu kommen. Auch das ein Meilenstein, der mich wahnsinnig happy macht. Und das ist auch noch nicht alles. Ich beobachte natürlich, und das ist etwas, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich es nicht öfter erwähne. Value for Value. Ich beobachte alle eure Nachrichten, alle eure Satz, die ihr mir schickt. Es macht mich wahnsinnig stolz und happy, dass da so viel Feedback kommt. Und generell bin ich ja auch als Medienmensch einer, der wahnsinnig interessiert ist an diesen ganzen Dingen, die da passieren in der Creator Economy. Ich bin Solopreneur, ich baue hier ein Business auf rund um diesen Podcast und da zu sehen, dass die ganze Innovation, die da stattfindet über Value for Value, Podcasting 2.0, Lightning Network und so weiter, dass das Podcasting, Creator Economy und Bitcoin so stark zusammenwachsen. Ich kann euch sagen, im Mainstream der Medienwelt ist das überhaupt noch nicht angekommen. Da sind wir wirklich weit, weit voraus und es ist einfach ein cooles Gefühl. Es fühlt sich fast ein bisschen an wie damals irgendwie in den 90er Jahren, dass das Internet neu gekommen ist. Dann geht natürlich auch raus an meine tollen Sponsoren. Wie gesagt, ich baue hier ein Business auf und auch wenn Value for Value etwas ist, das in Zukunft immer stärker sein soll, und ja, auch wenn natürlich ihr, die Community, meine absolut erste Audience seid, ist es auch ganz toll, euch verknüpfen zu können mit Sponsoren, die meine Werte teilen, meine Ziele teilen und wo ich mich einfach wohlfühle, mit denen zusammenzuarbeiten. Also auch da geht an alle unsere Unterstützer ein Riesendank heraus. Ja, und heute kommt eine Folge, wo es auch um Entwicklung geht, um die Zukunft geht, um Persönlichkeitsentwicklung geht. Johannes Decker, er ist Coach, er ist Bitcoiner, er ist einer, der ganz tief reinsteigt in Gebiete, die wir bis jetzt noch nicht oft erkundschaftet haben. Er ist einer, der auch in Themen hineingeht, die vielleicht manchen Leuten ein bisschen unangenehm sind, aber seit die Art und Weise, wie er es macht, finde ich sehr gelungen. Wir arbeiten auch privat zusammen, das kommt noch im Podcast vor, das habe ich mir gut überlegt quasi und habe ihn auch schon gut kennengelernt. Ich habe ihn selbst bei der Zitadelle 22 in der Schweiz kennengelernt. Ein hochinteressanter Typ, der einfach auch erklären kann, woher das vielleicht kommt, dass gerade Bitcoiner dann anfangen, auch an sich selbst zu arbeiten, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten und einfach eine ganz neue Perspektive auf die Welt bekommen, wenn sie quasi ihren Denominator, ihr Geld, auf ein gesundes Geld schalten, weil das ist ja eines dieser großen Probleme nicht. Das Geld ist krank, deswegen ist die ganze Welt irgendwie angesteckt, während Bitcoin Hashtag gesundes Geld ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr dran bleibt, dass ihr abgestimmt habt bei Ö3. Einfach, dass ihr diesen Weg mit mir geht. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen und Monate. Wir haben jetzt knapp über ein Jahr, was Bitcoin bringt, auf die nächsten Jahre. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dieser Folge. Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details. Und mit Was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt's 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit Was Bitcoin bringt, gibt's auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit C, bconf.de gibt's die Karten und mit Was Bitcoin bringt, gibt's auch dort 5%. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Wien grüßt Bali. Ganz besonders freue ich mich zu begrüßen. Hallo Johannes.
Hallo Nico.
Johannes Decker, du bist Bitcoiner und du bist Coach. Was für ein Coach bist du eigentlich?
Mhm. Oh, da steigst du sofort tief rein. Erstmal vielen Dank für die Einladung, jetzt aus Bali nach Österreich mit dir zu sprechen. Ich begleite Menschen auf ihrer Reise. Also ich begleite Menschen auf ihrer Reise zu sich selbst und das kann ich von überall aus der Welt machen. Jetzt bin ich gerade mit meiner Verlobten in Bali und ja, wir sprechen jetzt miteinander und ich freue mich jetzt auf das Interview und ja, so ein bisschen tiefer in die innere Reise einzutauchen und bin mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen.
Ja, ich springe da direkt hinein, genau, weil ich mich wissen möchte, sozusagen, mit wem habe ich es zu tun. Die Wahrheit ist natürlich, und das dürfen unsere Zuseherinnen und Zuseher und Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich wissen, wir kennen uns schon länger. Tatsächlich arbeiten wir auch zusammen, also du coachst mich sozusagen, das heißt, ich weiß, was du für ein Coach bist, deswegen muss ich besonders oberflächliche oder klare Fragen stellen, damit nicht sozusagen mein Vorwissen wegkommt. Wir zwei haben uns kennengelernt im Sommer 2022 bei der Zitadelle in der Schweiz. Was hat dich dorthin gebracht?
Was hat mich hingebracht? Also ich glaube, vielleicht muss ich ganz kurz in April 2022 gehen. Hat das auch schon in anderen Podcasts geteilt im Bitcoin Space. Und im April 22 war ich mit meiner damaligen Partnerin, jetzt heute Verlobten, in Mexiko. Und in Mexiko haben wir interessante Erfahrungen machen dürfen und unter anderem auch eine Pflanzenmedizin-Experience. Und in dieser Pflanzenmedizin-Experience kam tatsächlich am Ende kam Bitcoin zu mir. Und ich habe erkannt, okay, das Leben will mir gerade suggerieren, fokussiere dich auf Bitcoin. Und dann war das dieser Moment, den wir vielleicht alle kennen, wenn wir ins Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen sind. Ich habe mich erstmal mit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigt, Bitcoin-Standard gelesen, Podcasts gehört und so weiter und dann irgendwann auch auf deinen Podcast gekommen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, dann will ich auch die Community kennenlernen und bin dann mit meiner Partnerin, ich war total begeistert, dass sie mitgekommen ist, zur Bitcoin-Zitadelle in die Schweiz gefahren. Wir haben dann da gezeltet. Und ich weiß noch, dann kamst du dahin, du hast auch einen Vortrag gehalten zum Thema Geldsystem und ich saß im Publikum und habe so gedacht, okay, also ich habe einfach sehr, sehr viel in dir da gesehen und das ganze Thema Geldsystem und was du natürlich miteinander kombinierst. Und dann haben wir zusammen Abend gegessen, ich weiß noch, auf diesen Holzbänken, wir haben gegrillt oder andere haben gegrillt, es hat ewig lange gedauert. Und ja, so kamen wir ins Gespräch, uns ausgetauscht und irgendwann hast du gesagt, hey Johannes, lass mal so ein bisschen tiefer gucken, was ist da eigentlich? Und so bin ich zur Zitadelle gekommen, so sind wir zusammengekommen und jetzt sitzen wir hier und sprechen über Bitcoin und die innere Reise, ja.
Ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr selbstständig. Ich habe immer gewusst, dass ich für meine persönliche und auch berufliche Weiterentwicklung, was sich immer schwer trennen lässt bei Journalisten, bei Bitcoinern, bei Selbstständigen sowieso, jemanden brauche, mit dem ich drüber reden kann, ohne der jetzt nicht meine Frau ist und nicht meine Freunde sind, weil das nervt die dann und das verstehe ich auch, die haben ihre eigenen Themen. Und mir ist es da irgendwie, wie man so schön sagt, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Als ich dich kennengelernt habe, habe ich mir gesagt, naja gut, aber wenn du schon einen Coach hast, das muss auch ein Bitcoiner sein, weil sonst sitzt du dort und zahlst dafür, dem Bitcoin zu erklären, damit sozusagen der das Umfeld, in dem du arbeitest, überhaupt checkt. Und das hat keinen Sinn. Aber jetzt nochmal zurückzuspulen, mir ist ganz wichtig, ich meine, ich bin zwar total offen für alles, aber ich bin jetzt nicht der wahnsinnig esoterische Typ. Du hast jetzt gesprochen von der inneren Reise, du hast gesprochen von Pflanzenmedizin. Also wir sollten jetzt die Gelegenheit nehmen, quasi den etwas sachlicheren Leuten die Angst zu nehmen vor, ich sage jetzt mal, spiritueller Quacksalberei hier. Wie bist du denn zu all diesen Dingen gekommen? Wer bist du eigentlich, wie bist du hier gelandet?
Ich war damals als kleiner Junge ein sehr, sehr lebendiges Kind, also bin viel rumgesprungen, super neugierig, unglaublich viel Energie. Aber diese Energie halt mit dem System, in dem ich groß geworden bin, ich komme aus einer Akademikerfamilie, mein Vater ist Arzt, das ist gleich nochmal von Bedeutung, da hat es unglaublich viele Dellen gegeben. Also ich habe nicht so ganz den Vorstellungen meiner Familie und dem System entsprochen und habe dann, ich glaube, mit 9 Jahren die Diagnose ADHS bekommen von meinem Vater, der eben Arzt ist.
Was ist ADHS?
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Also es sind so gerade junge, also männliche Kinder, also Jungs, die sehr so hyperaktiv sind, rumlaufen, super energetisch, aber sich weniger an Regeln und Ordnungen halten. Ich glaube, das passt für den Bitcoin-Space auch ganz gut. Und naja, auf jeden Fall habe ich auch Tabletten bekommen, Ritalin, und am Anfang habe ich sie genommen, weil mein Vater sie gegeben hat, und irgendwann wollte ich sie nicht mehr nehmen, aber ich musste sie nehmen, weil es so anstrengend für mein Umfeld war. Und das hat aber dazu geführt, dass ich quasi meine Emotionen oder das, was mich so lebendig gemacht hat, unterdrückt habe. Das heißt, ich war sehr angepasst und sehr so in der Norm und nicht wirklich mehr auffällig, aber auch jetzt nicht mehr so lebensfroh. Und dann das hat sich dann fortgesetzt, bis ich dann 20 gewesen bin. Dann kam dann bei mir Depressionen dazu, Süchte, Tabak, Cannabis, Alkohol, viele Konflikte in der Familie, mit Frauen viele Konflikte, und war wirklich so an dem Punkt damals mit 20, wo ich gemerkt habe, so, nee, ich möchte nicht mehr. Das hat für mich, so wie ich lebe mit meinen Vorstellungen in dieser Welt, immer angepasst zu sein, immer irgendwie meinen Wert definieren zu müssen für andere, das war unglaublich anstrengend. Und wie in jener Geschichte, sonst würde ich ja nicht drüber sprechen und würde ich jetzt auch nicht das tun, was ich tue, habe ich damals dann mit 20 eine Frau kennengelernt, eine Ergotherapeutin, mit der habe ich dann tatsächlich 3 Jahre jeden Tag zusammengearbeitet, bin jeden Freitag zu ihr hingefahren und habe dann angefangen, so mich zu öffnen und zu sprechen, was mich eigentlich beschäftigt im Leben. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so den Raum hatte, selber mal auszusprechen, was mich eigentlich im Inneren beschäftigt, weil alle meine Emotionen und das, was mich wirklich beschäftigt, wurden immer nur runtergedrückt, oder ich habe sie mit Drogen, Alkohol, Cannabis betäubt oder eben mit Tabletten wie Ritalin, also nur, dass ich in dieses System hineinpasse. Und ich habe damals dann eben mit der Frau zusammengearbeitet und da in der Zusammenarbeit gemerkt, so wow, das taugt mir total. Also es wurde immer leichter und ich konnte mich selber reflektieren und das hat mir richtig Freude bereitet. Und dann habe ich die Arbeit nach 3 Jahren beendet, also ich war soweit, und dann habe ich mich Büchern gewidmet, ganz, ganz viel gelesen zum Thema Motivation, innere Reise, Zeitmanagement und so weiter. Im gleichen Zuge habe ich mein duales Studium angefangen zum Industriekaufmann und zum BWL-Studium, kann man in Deutschland machen, und immer tiefer reingegangen. Und das war so die Anfangszeit, so die ersten 3, 4, 5 Jahre, und dann irgendwann gemerkt, so okay, ich möchte noch tiefer gehen. Ich bin auf Seminare gegangen, auf Trainings gegangen. Ich habe meine erste Coaching-Ausbildung gemacht zum NLP-Master-Coach und habe einfach so diesen Drive dieser inneren Reise so stark genutzt, um herauszufinden, ja, wenn ich das damals nicht gewesen bin, der ich mit 20 gewesen bin, wer bin ich dann heute? Und dann irgendwann kam Pflanzenmedizin hinzu. Ich habe mich vorletztes Jahr war es sogar in so ein Dunkelretreat gesetzt, 10 Tage pure Dunkelheit, einfach 7 Tage gefastet, kein menschlicher Kontakt, einfach nur ich und die Dunkelheit, um wirklich herauszufinden, okay, wenn all das, was ich geglaubt habe, wer ich bin, gar nicht wahr ist, ja, wer bin ich denn dann wirklich? Und das ist jetzt über 13 Jahre her, ich bin jetzt 33 und habe einfach darin so meine Berufung gefunden, meine eigene Reise zu gehen und Menschen, die ebenfalls herausfinden wollen, wer sie wirklich sind, ihren Weg zu gehen, dabei zu begleiten.
Ich habe jetzt 3 wichtige Fragen, die ich alle 3 stellen möchte, und ich stelle sie jetzt mal ganz schnell. Erstens, Pflanzenmedizin, heißt das im Grunde Drogen?
Das ist alles wie eine Frage der Perspektive. Du kannst, es ist erstmal einfach nur eine Pflanze. So, und du kannst sie aus der Perspektive sehen, dass du sie missbräuchlich benutzt. Also ich nehme sie einfach auf einer Party und schmeiß was ein. Also unbewusst, dann ist es wie eine Droge. Und du kannst aber auf der anderen Seite auch sie nehmen in einem schamanischen Ritual mit Mexiko oder das kann man überall auf der Welt machen und dann ist sie wirklich als Heilmittel genommen, weil früher, das kommt aus Südamerika, hatten die Menschen zum Beispiel gar kein Geld für Medizin und haben das dann wirklich genommen. Und wenn das in einem bewussten Container ist, mit einer bewussten Intention, kann es sehr heilend wirken. Mhm. Als Gegenbeispiel, ne, man kann ja auch Essen sehen. Also Essen kann unglaublich nahrhaft sein und dient uns, oder wenn wir es missbräuchlich unbewusst benutzen, dann schadet es uns. Es ist immer die Dosis, macht das Gift.
Zweite Frage, ADHS, der kleine Johannes, warst du wirklich ein überdurchschnittlich anstrengendes, unter Anführungszeichen, Kind? Also ist das wirklich aufgefallen? Kannst du das kurz beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war jemand, der nicht still sitzen konnte, der Dinge hinterfragt hat, der unglaublich unruhig war, manchmal so richtig impulsive Ausbrüche hatte, also wirklich so richtig Energie, und dann war so wirklich wie Momente, wo irgendwas rausgebrochen ist und dann war es aber wieder ruhig. Und das war so auffällig und das hat zu so viel Konflikten auch in der Schule und so damals geführt. Jetzt kann man natürlich tiefer darüber reden, was hat das mit dem Umfeld zu tun und Elternhaus und so weiter, aber ich war damals einfach sehr, sehr lebendig. Und jetzt heute kann ich, wenn ich perspektivisch zurückgucke, einfach sagen, hey, ich bin einfach ein unglaublich lebendiger, machtvoller Mensch, der einfach damals nur noch nicht gelernt hat, diese Macht zu führen, also diese Energieweise zu führen und sinnvoll einzusetzen. Und das war so ein bisschen generell einfach meine Lebensreise, diese Macht, diese Kraft in mir zu kanalisieren, zu nutzen, zu fokussieren und dann sinndienlich für diese Welt und für mich einzusetzen.
Und dritte Frage, das ist jetzt sozusagen die Überleitung ins nächste Kapitel. Du hast jetzt schon dreimal erwähnt, die innere Reise. Was meinst du denn damit? Was ist das?
Man kann gut die Brücke schlagen zum Thema Bitcoin und Fiat-Geld. Wir kommen in diese Welt, jetzt bringen wir das Beispiel mit Fiat-Geld, und es gibt den Euro. Damals, als ich geboren war, noch die D-Mark, aber bleiben wir mal beim Euro. Es gibt den Euro und du kannst auch nur dieses Geld benutzen und das funktioniert so und du musst Steuern zahlen und so weiter. Also das heißt, viele Dinge kommst in diese Welt, viele Dinge, die du, die hinterfragst du gar nicht, die nimmst du einfach an und benutzt die damit. Ob die aber wirklich dienlich sind oder wahrhaftig sind, das hinterfragst du ja nicht. Und das Gleiche ist auch von dem, wenn wir auf diese Welt kommen, wir werden erzogen und häufig wie unsere Eltern glauben, dass es richtig ist und übernehmen dann gewisse Dinge wie, als Beispiel, Männer dürfen nicht weinen oder Frauen müssen immer ruhig sein und dürfen keine Emotion oder keine Wut zeigen oder du musst so und so angepasst sein in der Schule und so weiter. Also gewisse Glaubenssätze, Überzeugungen und wir übernehmen die und glauben, dass sie wahr sind. Und wenn wir glauben, dass es wahr ist, dann verhalten wir uns danach. Aber sind das wirklich wir? Und auf meiner Reise jetzt seit 13 Jahren kann ich wirklich sagen, weil ich eben genau erfahren habe, wie es ist, nicht ich selbst zu sein und wirklich unglücklich gewesen zu sein. Und heute bin ich ein doch sehr, sehr glücklicher Mensch und darf wirklich von Herzen anderen Menschen helfen, ebenfalls diese Reise zu sich selbst zu gehen. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wenn du dir so einen riesen Marmorblock vorstellst. Und in dem Marmorblock, der Bildhauer sieht da drin schon eine Skulptur. Und die Kunst besteht so ein bisschen darin, alles wegzuschlagen von diesem Marmor, damit am Ende die Skulptur, die ist ja schon in dem Marmor drin, da ist und quasi zum Erscheinen kommt und so sein Genius lebt. Beispiel oft in deine Richtung, ne? Du hast als Journalist vorher gearbeitet, angestellt und bist da auch nicht so in deiner vollen Kraft gewesen. Und dann hast du gemerkt, so, boah, du musst dich selbstständig machen, du musst deinen Weg gehen, du dein Wissen teilen und jetzt bist du selbstständig, hast einen unglaublich genialen Podcast. Ich spreche das jetzt einfach mal für mich aus und ich glaube viele, die jetzt auch gerade zuhören, und bereicherst damit Menschen. Das heißt, du bist mehr du selbst in dem Podcast, wenn du moderierst, und bereicherst andere Menschen und Menschen hören dir zu und dir geht's dabei gut. Also immer, wenn wir etwas tun, wenn wir selbst sind, dann haben wir mehr Lebensfreude, sind wir glücklicher, lebendiger, haben bessere Beziehungen. Das Leben ist generell leichter, und wenn wir nicht wir selbst sind, sondern mehr in gesellschaftlichen Konventionen, dann ist das Leben manchmal ein Kampf, dann ist es, kann es anstrengend sein, dann kann es kräftezehrend sein, und wenn wir aber wir selbst sind, also im Einklang mit dem Leben schwingen, im Einklang mit dem Leben sind, dann kann das Leben sehr leicht sein und schön und freudig und ja. Und ich glaube, wir alle haben schon mal diese Momente gehabt, wo wir Dinge getan und uns so gefühlt haben, wo das Leben leicht ist.
Man kann das ganz, ganz gut, glaube ich, im Beruflichen finden, ja. Du, wenn du im Beruflichen quasi innerhalb deiner Berufung bist, wenn du das tust, was du wirklich tun möchtest oder wofür du quasi hier bist. Ich weiß nicht, wer genau, wo die Berufung herkommt, aber vielleicht kannst du mir das noch erklären. Aber wenn du diese Berufung lebst, dann fällt dir die Arbeit wahnsinnig leicht und sie fühlt sich nicht an wie Arbeit. Und dann wird jemand anderer, der vielleicht auch in diesem Bereich arbeitet, aber der um 5 Uhr nach Hause geht und froh ist, dass die Arbeit vorbei ist, gar keine Chance haben gegen dich. Also du wirst es einfach automatisch besser machen, weil es fällt dir einfacher. Also es ist genau genommen fast schon unfair. Aber natürlich die meisten Menschen, oder das möchte ich gar nicht sagen, die meisten Menschen, aber gerade die Generation unserer Eltern ist sicher aufgewachsen ohne eine genaue Sicht auf diese Dinge. Und wir sind da vielleicht ein bisschen anders. Aber ja, also ich hab selbst immer gewusst ungefähr, wo meine Berufung liegt. Aber ich habe auch trotzdem Jahre und Jahrzehnte gebraucht, um mich dorthin zu entwickeln, wo ich jetzt bin. Es gibt ja dieses Prinzip, das hast auch du mir vorgestellt, vom japanischen Ikigai. Ich habe auch ein Buch hier, ich könnte es jetzt schnell holen, wo quasi überlappt wird, deine Berufung, was du gut kannst, was die Welt braucht, wofür du bezahlt wirst. Am Ende des Tages, auch wenn du ein wunderbarer, Schreibmaschinenhersteller bist, ja, wenn der Markt keine Schreibmaschinen abverlangt, dann wirst du ein schweres Leben haben, ja. Aber wie, oder kannst du sagen, woher diese Berufung eigentlich kommt? Weil das ist jetzt nicht irgendwie Gott gegeben. Also tragen wir die in uns? Sind wir zu mehreren Dingen berufen?
Ja, also beziehungsweise ich würde das Wort Berufung einfach mal nehmen. Da steckt das Wort Ruf drin. Also dass wir wie einem Ruf folgen und den tragen wir in uns. Also das ist mein persönliches Wissen und von den Meistern und Schamanen und Menschen, denen ich begegnet bin, die schon seit vielen, vielen Jahren auf der inneren Reise sind. Und das deckt sich immer wieder. Es ist so, dass du kommst auf diesen Planeten Erde. Ich sage jetzt einfach mal, du inkarnierst auf diesem, das ist mein Verständnis davon, als Seele inkarnierst du auf diesem Planeten, du bekommst deinen Körper und in dir ist wie so etwas, so das Potenzial angelegt, in deiner vollen Kraft zu sein und im höchsten Einklang mit dem Leben zu leben. Und dadurch, wenn du wirklich du selbst bist und mit dem Lebensfluss schwingst und den Fluss des Lebens mitfließt, dann dienst du auch automatisch anderen. Und die Berufung, da hängt das Wort Ruf drin. Das heißt, wir haben so einen inneren Ruf in uns. Und wenn wir diesem Ruf folgen, auch wenn wir manchmal gar nicht wissen, warum gehe ich jetzt in diese Richtung, warum mache ich mich selbstständig, warum reise ich jetzt in dieses Land, und wir folgen diesem Ruf, dann leben wir unsere Berufung. Und das kann sein, dass es auch zu unserem Beruf, also was wir kennen, dass wir jetzt irgendwie selbstständig sind, Unternehmer sind, angestellt sind, wird, muss es aber nicht in erster Linie, aber häufig ist es so. Und wir merken jetzt auch spätestens seit so der ganzen Corona-Thematik, dass Menschen immer mehr erkennen, dass sie in ihrer jetzigen Tätigkeit gar nicht so tief erfüllt und glücklich sind und auf einmal merken so, hey, will ich das eigentlich? Und sich dann die Frage stellen und dann ihrem idealerweise nach dieser Berufung, nach diesem Ruf des Lebens Ausschau halten, neue Dinge ausprobieren, auf Seminare gehen, mit anderen Menschen sprechen, mit denen sie vielleicht vorher nicht besprochen haben oder vielleicht auch Bitcoin kennenlernen, um dann dem Ruf des Lebens zu folgen. Und so wie du bist den Ruf des Lebens gefolgt. Menschen haben dich, du hast es ja erzählt, mal gefragt, hey, könntest du nicht mal darüber sprechen, über Bitcoin und das ganze Finanzsystem? Und du bist dem Ruf gefolgt. Dadurch ist jetzt dieser Podcast entstanden, der, wie ich finde, ich sage das eben schon, unglaublich gut ist. Und das spüren andere Menschen und fühlen sich angezogen. Wenn jemand seine Berufung lebt, wenn jemand auf seinem Lebensweg ist, dem Ruf des Lebens folgt, dann geht's ihm gut, das strahlt er aus und andere Menschen wollen daran teilhaben und wollen auch wissen, wie machst du das? Und das fühlt sich geil an und verbringt Zeit mit der Person. Und das Leben auf magische Art und Weise, müssen wir jetzt gar nicht zu tief an dieser Stelle reingehen, aber auf magische Art und Weise kommen die Dinge zu einem. Es ist leicht, es fließt, es macht Freude.
Also das mit der Berufung sehe ich inzwischen genauso und vielleicht habe ich es auch immer so gesehen, aber es gibt natürlich auch viel Gefahren. Ja? Also gerade in unserem Internetzeitalter, du machst dich auf die Suche nach etwas Besserem und landest dann in irgendeinem Multi-Level-Marketing-Scam. Ja? Jetzt mal plakativ gesagt, aber das passiert wirklich, weil den Leuten quasi erzählt wird, hier findest du jetzt deine Erfüllung hier endlich und meistens geht es dann übers Geld, weil es geht ja immer irgendwie ums Geld, auch bei Bitcoin kommen die meisten übers Geld rein. Wir werden ja auch wirklich nicht dazu erzogen, quasi, um es ganz ehrlich zu sagen, wir werden eigentlich für die Welt, in der wir heute leben, nicht erzogen, wurden wir nicht erzogen, weil wir werden dazu erzogen, quasi von Montag bis Freitag gehst du in die Schule, da gibt es Dinge, die willst du eigentlich gar nicht tun, die passen nicht zu dir und dir wird gesagt, naja, das musst du jetzt aber, das macht man halt so. Ja? Gleichzeitig natürlich gibt es da eine gewisse Balance, weil auch wenn du vielleicht Mathematik nicht gut findest, dein Hirn wird trainiert. Wenn du Latein nicht gut findest, dein Hirn wird trainiert. Ich habe selber mit Latein immer nur gestruggelt und bin mir trotzdem vollkommen sicher, dass es mir gut getan hat. Ja? Und das heißt, es gibt da ein zweischneidiges Schwert zwischen diesem, wie wir erzogen werden, aber wir werden sicher nicht dazu erzogen, quasi frei zu denken und auch, wir werden sicher auch nicht erzogen zu einer selbstständigen Lebensweise. Das muss man sich offenbar dann im Alter selbst erarbeiten. Glaubst du, ist das etwas, was uns also als Kind quasi angeboren ist, dass wir, oder lass mich bitte anders anfangen. Was mir aufgefallen ist im vergangenen Jahr, und das muss ich zugeben, das ist mir erst mit 38, 39 aufgefallen, ist, dass es möglich ist, sein tägliches Verhalten auch bewusst zu gestalten. Die meisten, ich mich eingeschlossen, sind Menschen, wir reagieren auf äußere Eindrücke und machen uns auch gar keine Gedanken darüber, wie andere Menschen diese Eindrücke auf uns produzieren, sondern wir gehen davon aus, dass sie das so wie wir machen, nämlich einfach so als Reaktion. Aber dass man das auch bewusst machen kann und dass man das auch trainieren kann, wie man mit Situationen umgeht, das ist mir relativ neu. Ist das etwas, was einem abtrainiert wird, oder kommt man da, ist das etwas, worauf man einfach mit der Zeit dann draufkommt, oder gibt es viele Menschen, die da nie draufkommen? Gibt es da ein System, wie man das analysieren kann? Kannst du mir weiterhelfen?
Gerne. Viele, viele offene Punkte, und ich liebe es, gerne alle zu beantworten. Also ich glaube schon, dass es einige junge Menschen gibt oder immer mehr, die zu selbstständigen, individuellen Menschen erzogen werden. Aber in der Regel ist es nicht der Fall. Weil unsere Eltern und davor die Eltern, auch Nachkriegsgeneration, es einfach nicht gelernt haben. Woher auch? Also gar kein no offense. Wir geben immer das weiter, was wir selber können. Wir wissen es ja nicht besser. Also wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Und die meisten Menschen, und das geben wir weiter, diese Konditionierungen. So, und irgendwann machen wir neue Erfahrungen. Vielleicht machen wir Erfahrungen, also die meisten Menschen folgen wirklich dann ihrer Berufung oder werden hellhörig dafür, als Beispiel, wenn sie eine Krise im Leben erlebt haben. Wenn es irgendwas in ihrem Leben war, wo es ihnen entweder körperlich ganz schlecht ging, wo es ihnen monetär ganz schlecht ging, wo es ihnen emotional nicht gut gegangen sind oder eine Partnerschaft ist auseinandergebrochen und so weiter. Und dann in diesem Moment des, boah, ich weiß einfach nicht mehr weiter, dieser Resignation, auf einmal fragen sie sich, okay, aber ist das eigentlich das gewesen, was ich wirklich wollte? Und dann hinterfragen sie. Und dann suchen sie nach neuen Antworten. Und in Zeiten von Digitalisierung gibt's Podcasts, YouTube-Videos, Bücher und so weiter, Seminare, Heilpflanzen, Meditationsretreats und so weiter. Und machen dann neue Erfahrungen. Und darum geht es im Leben. Du sagtest es eben mit dem Network-Marketing-System. Ja, vielleicht mussten, oder ich ja auch in meiner Vergangenheit, ich hatte ja auch meine, ich mag das Wort Shitcoin-Phase nicht, aber alternative Coin-Phase, sagen wir es mal so, hatte auch meine Erfahrungen machen dürfen, um dadurch zu erfahren, etwas Neues zu erkennen und gemerkt, nee, das ist nicht der Weg. Okay, dann gehe ich einen anderen Weg. Und das ist so ein bisschen so, wir machen Erfahrungen, merken, passt mir nicht oder passt mir sehr gut, dann mache ich mehr davon, bereitet mir Freude und dann mache ich weiter und dann merke ich so, nee, geht doch da lang. Und es ist so ein bisschen der Weg ins Unbekannte. Und das macht natürlich auch vielen Menschen Angst, einen unbekannten Weg zu gehen, weil es ist immer leichter, dorthin zu gehen, wo schon Fußabtritte gemacht wurden von Menschen. Aber wenn du in die Fußstapfen anderer trittst, dann hinterlässt du keine eigenen Fußspuren. Und das ist auch das, was in der heutigen Zeitqualität ist, ne? Dass die Systeme, wir kriegen es alle mit, verändern sich in der Finanzwelt, in der Wirtschaftswelt, in der Gesellschaft, Beziehungen verändern sich und so weiter. und immer mehr Menschen realisieren, ah, da muss es doch noch mehr geben, ich mache mich auf eine Reise. Und das ist jetzt, um jetzt zum Anfang zu kommen, ich habe von der inneren Reise gesprochen, die innere Reise ist immer eine Reise ins Unbekannte. Die meisten Menschen scheuen sich aber davor, und ich damals auch, aber ich war so ein bisschen so notgezwungen, also entweder gucke ich jetzt nach innen oder das wird nicht mehr lange mit mir auf diesem Planeten. Also habe ich aus so einer Krise heraus nach innen geguckt, mich ins Unbekannte gestürzt und dann in diesem Unbekannten sehr, sehr viel Fülle und Lebensfreude und Liebe für mich gefunden. Und genau, also das schon mal bis dahin. Und deswegen gibt's ja auch zum Beispiel diesen Podcast, deswegen spreche ich ja jetzt auch darüber und deswegen hast du mich ja auch eingeladen, um eben genau zu diesen Themen zu sprechen. Denn ich glaube, wir hatten im Intro kurz darüber gesprochen, dass gerade Menschen, die sich sehr stark mit Bitcoin beschäftigen, also Bitcoiner, die auch vielleicht mal ihre Alternativcoin-Phase hinter sich gelassen haben, auch mal einen anderen Weg gehen, auch ins Unbekannte, ins Rabbit Hole. Das Rabbit Hole ist auch nichts anderes als, ich bewege mich in eine Welt, die unbekannt für mich ist. Und so kann man diese Analogie, ich falle ins Bitcoin-Rabbit Hole, auch auf, ich falle ins Unbekannte mit meinen Emotionen. Ich falle ins Unbekannte, wenn ich mal in ein anderes Land gehe. Ich falle ins Unbekannte, wenn ich mich mal für eine neue Partnerschaft öffne. Ich falle ins Unbekannte, wenn ich eine neue Sportart ausprobiere. Und dann machen wir neue Erfahrungen, wie ich eben sagte, und wir erkennen, ah, okay, das fühlt sich ja viel mehr nach mir selbst an. Und ah, cool, dann mache ich mehr davon.
Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt's die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io mit Was Bitcoin bringt, dem Code gibt es auch dort 5%. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Du hast gesagt Krisen. Das heißt, muss das eine Krise sein, die persönlich ist, oder kann das auch so eine Krise sein, die irgendwie kollektiv fast erlebt wird, so wie die Corona-Geschichte? Und ich frage das deswegen, weil du hast es vorher schon erwähnt, Corona hat aufgrund seiner Struktur, wir wurden aus dem Arbeitsalltag herausgerissen, es gab eine direkte Bedrohung für die Gesundheit, die sich dann später als ein bisschen harmloser herausgestellt hat, als es ursprünglich gedacht war, aber das konnte man auch nicht wissen. Es war eine kurze Phase der Panik und dann war die Phase des, naja, jetzt sitze ich zu Hause und irgendwie ist das viel chilliger, als jeden Tag ins Büro gehen. Für die meisten. Für andere wiederum war es eine Krise, zu Hause zu sein, weil sie es nicht gepackt haben und das Büro auch gebraucht haben, was ich auch vollkommen verstehe. Aber was ich eigentlich meine, ist so dieses aus dem Alltag, aus dem Trott herausgerissen werden und plötzlich andere Dinge zu hinterfragen, auch die Zeit zu haben, sich zu beschäftigen. Also viele eher sind ja auch zum Thema Bitcoin da gekommen. Das ist, also kann es auch so eine kollektive Krise sein, oder?
Jede Krise, die mit uns etwas macht, ist immer eine individuelle Krise. Das heißt, im Kollektiv kann was passieren, aber individuell, also wir sagen in der inneren Reise, immer wenn dich etwas trifft, dann betrifft es dich auch. Wenn es dich nicht betreffen würde, weil du damit kein Thema hast oder weil du keine negative Erfahrung abgespeichert hast im Unterbewusstsein, da könnten wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber das würde jetzt noch ein neues großes Fass aufmachen, hat aber immer was mit dir zu tun. mit mir hat zum Beispiel Corona auch was gemacht, weil ich habe nämlich durch Corona auf einmal gemerkt, oh Mist, ich habe es geliebt, Trainings zu geben, mit Leuten in Kontakt zu sein, Vorträge zu halten, auf einmal ging das nicht. Und durfte mir selber nach innen gucken, was hat das denn mit mir zu tun? Und das ist nämlich der spannende Punkt. Da würde ich gerne ein kurzes Bewusstseinsmodell einführen an dieser Stelle, weil wenn wir das verstehen, dann können wir auch so ein bisschen die ganze Bitcoin-Thematik und Corona-Thematik ein bisschen besser anordnen. Dieses Modell habe ich selber vor 3 Jahren kennengelernt und es sind die 4 Ebenen des Bewusstseins. Und die erste Ebene des Bewusstseins ist, dass der Mensch glaubt, das Leben passiert, das Englische ist ja schön, to me. Also auf der ersten Bewusstseinsebene ist der Mensch und hat das Bewusstsein, okay, das Leben passiert zu mir. Aber wenn ich denke und glaube, dass das Leben to me passiert, dann bin ich Opfer der Umstände. So nach dem Motto, das Wetter ist schlecht. Ah, das Wetter passiert zu mir, deswegen geht's mir schlecht. Mein Chef hat heute einen schlechten Tag, das passiert zu mir. Und ich beschwere mich dann über das, was gewesen ist. Und gebe quasi damit die Verantwortung an andere ab. Und diese Ebene, diese To-Me-Ebene, haben tatsächlich die meisten, aus meiner Sicht, die meisten Menschen auf dieser Welt, dass sie Opfer der Umstände sind und keine Verantwortung übernehmen.
So. Das ist das, was ich vorher beschrieben habe, oder? Das ist das, was
ja, genau.
Was quasi da für die meisten Menschen der Normalzustand ist. Und du hast jetzt was ganz Interessantes gesagt, Verantwortung übernehmen. Also du willst jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass in dem Moment, wo du Bitcoin auch wirklich nutzt, übernimmst du die Verantwortung über einen wichtigen Bereich deines Lebens, nämlich die Finanzen, und zwar gleich mehrfach, weil du ja einerseits wirklich physisch dich um dein Geld kümmerst und weil du auch die Verantwortung insofern übernimmst, dass du auf ein Pferd setzt, das noch nicht, also auf einen Weg setzt, der wirklich noch nicht vorher gegangen wurde oder kaum gegangen wurde und du dadurch auch ein Risiko eingehst. Ist das jetzt, lieber Johannes, der Grund, warum so einige Leute sagen, Bitcoin fixed me? Warum einige Leute sagen, als ich dann Bitcoin entdeckt habe, hat sich plötzlich alles gedreht für mich?
Ja, das ist der Grund, weil sie auf einmal gemerkt haben, oh, da gibt's was anderes, ich beschäftige mich damit, ich habe andere Werte vermittelt bekommen, ich habe Dinge hinterfragt, ich habe nach innen geguckt und haben quasi wie so eine Leitlinie für sich und ihr Leben bekommen und sind diesen Weg weitergegangen. Und das Schöne ja ist, im Bitcoin-Space, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, habe ich auch auf der Bitcoin-Zitadelle erlebt, es gibt ja Gleichgesinnte, die ebenfalls auf der Reise sind. Wir Menschen sind irgendwo auch Herdentiere und wir haben das Bedürfnis, mit Gleichgesinnten uns auszutauschen. Und wenn wir merken, okay, da sind andere links und rechts neben mir, dann fühle ich mich bestärkter in meinem Weg, als wenn ich komplett alleine in den dunklen Wald hineingehen würde. Und das ist die zweite Ebene, dass Menschen dann das Leben nicht mehr to me sehen, sondern by me. Ich übernehme die Verantwortung für meine Gedanken, für mein Geld, für meine Beziehung, für mein Leben. Ich übernehme die Verantwortung. Und das ist was Wundervolles, denn nur wenn wir auf der by me Ebene sind, können wir überhaupt proaktiv unser Leben gestalten. Denn sonst sind wir weiterhin Opfer der Umstände. Und das finde ich so schön im Bitcoin-Space und deswegen liebe ich es auch, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich weiß, dass jemand, der Bitcoiner ist, der wirklich sagt so, okay, ich habe auch meine Alternativ-Coin-Phase durch, hat für sich gelernt, okay, ich übernehme Verantwortung. Ich kann dieses andere, egal wie gut oder schlecht das jetzt ist, nicht mehr vertreten, sondern ich stehe wirklich zu Bitcoin. Und genau, das ist die zweite Ebene.
Erste Ebene, das Leben geschieht zu mir. Ich habe eigentlich keine Macht darüber. Ich lebe von einem Tag in den anderen. Und das sozusagen, in dem Fall muss man schon sehr viel Glück haben. Oder vielleicht hat man auch zu viel Glück, nicht? Wenn man extrem reich geboren wird, dann vielleicht hat man nie dieses Problem, dass man irgendwie hinterfragt. Okay, zweite Ebene, ich übernehme die Verantwortung. Bitcoin ist ein wunderbarer Eingang in diesen Teil des Lebens, aber es muss ja das auch nicht sein, nicht? Also, weil es gibt ja andere Menschen, die das anders finden. Ich zum Beispiel würde es zum Beispiel für mich so weit gehen zu sagen, bei mir war es tatsächlich schon Gold, was eine ähnliche Funktion hatte wie Bitcoin. Auch damals habe ich mich dann gegen eigentlich den Mainstream gewandt, gegen das, was mir gesagt wurde, gewandt und meine eigene Meinung gebildet und auch die Verantwortung über das Geld übernommen und das hat dann mir auch schon geholfen. Gibt es auch das Gegenteil, weil wenn ich das höre, denke ich mir, wir haben es oft offenbar damit zu tun, dass Menschen sich wehren gegen dieses Verantwortung übernehmen und dass sie sich auch dann zusammentun und denen, die Verantwortung für sich selbst gerne tragen würden, versuchen, das Leben schwer zu machen.
Das ist tatsächlich in der Sache verankert, weil wenn ich nicht die Verantwortung übernehme, kann ich auch Menschen nicht gut finden, die Verantwortung übernehmen. Und weil sonst müsste ich ja auch Verantwortung übernehmen. und für mein Leben. Und dann ist es immer leichter, jemand anderen klein zu treten und runterzumachen und zu entmächtigen, als selbst die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Das heißt, eine große Empfehlung ist da auch wirklich bewusst zu machen, okay, mit wem bin ich denn eigentlich surrounded hier in meinem Leben und übernehmen die Menschen in meinem Leben Verantwortung oder nicht? Und als Beispiel, bei mir hat sich mein Umfeld von Freunden, Partnern, Familie jetzt nicht, die bleibt, aber die hat sich auch tatsächlich verändert, innerlich, hat sich auch viel verändert, weil ich gemerkt habe, so, nee, ich möchte mit anderen Menschen einfach Zeit verbringen, mit Menschen, die Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen.
Ich spiele jetzt hier mal den Küchenpsychologen, ja, weil das ist schon sehr interessant. Ein Thema, das derzeit permanent in den Medien ist, gerade in Europa, sind die immer aggressiver auftretenden Klimaaktivisten, die sogenannten Klimakleber und so weiter. Aber das Interessante dabei ist, dass als Bitcoiner ist es immer, also abgesehen von den Fakten, dass wir mit einer niedrigen Zeitpräferenz und mit Bitcoin-Mining fürs Klima Gutes tun können, aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht's eher darum, dass diese Menschen sehen ein Problem, ja? Sie wissen aber wirklich nicht, wie sie es für sich auch nur im geringsten angehen sollten. Weil sie wissen, ein bisschen Recycling zu Hause, so wie es unsere Eltern noch gemacht haben, reicht nicht. Das heißt, sie versuchen eigentlich die ganze Gesellschaft in Geiselhaft zu nehmen für ihre Lösungen, weil die Lösungen immer nur kollektiv sein können. Während die Bitcoiner im Gegenteil, erlebe ich, sehr, sehr positiv reagieren, weil sie etwas tun können, hier und jetzt und so fort. Und das ist für mich schon eigentlich die einzige Möglichkeit, wie du Veränderungen wirklich nachhaltig in der Gesellschaft machen kannst, weil du nicht Druck von oben brauchst. Im Gegenteil, wir machen ja das, was wir tun, eigentlich gegen den Druck von oben.
Die Veränderung, egal, wenn es jetzt um Klima geht, ums Finanzsystem geht, ums Wirtschaftssystem geht, um Paarbeziehungen geht, um unsere Gesundheit geht, die Veränderung beginnt immer in uns. Das heißt, jede Veränderung, alles das, was wir in der Welt verändert sehen wollen, Gandhi hat es so schön gesagt, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Das heißt, jede Veränderung beginnt mit uns. Und häufig ist es so, wenn Menschen, weil sie es aber auch nicht gelernt haben, also no offense, ich wusste es ja damals auch nicht, die reagieren sich im Außen aufs, oder was Silvester passiert ist in Deutschland mit Krawall und so weiter, das ist ja häufig einfach etwas, was im Inneren noch keinen Frieden gefunden hat, was im Inneren ein Konflikt ist, aber anstatt nach innen zu gucken, wird dieser Konflikt nach außen projiziert. Weil dieser Konflikt im Inneren nicht mehr so stark, weil der so unangenehm ist, müssen wir ihn nach außen projizieren. Wenn wir zum Beispiel innere Konflikte haben und Wut haben, dann bringen wir sie gerne mal in unsere Familie und unsere Partnerschaft. Oder wir bringen es in andere Lebensbereiche rein. Und immer dann, wenn wir ungesund im Außen uns ausleben, das könnte auf körperlicher Ebene sein, auf monetärer Ebene sein, beziehungstechnischer Ebene, gibt uns das Leben eine schöne Möglichkeit, nach innen zu gucken, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? Weil wir sind immer die Quelle, das durfte ich tatsächlich jetzt in diesen 13 Jahren in unendlich vielen Situationen erkennen. Ich bin dafür verantwortlich, ich bin die Quelle von dem, was im Außen ist. Und das ist ein schöner Punkt, um die nächste Bewusstseinsebene hinanzuführen. Denn auf der zweiten Ebene ist es so, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich kontrolliere meine Gedanken und ich kontrolliere auch, wie ich von A nach B komme. Aber es ist sehr, sehr viel noch aus dem Kopf gesteuert, aus der Ratio. Und das ist gut und es kann aber auch anstrengend sein. Es kann auch manchmal zum Kampf kommen, weil wir gedanklich gegen etwas anderes vorgehen, wo andere Gedanken haben. Und das entwickelt sich wie so ein Kampf. Und dieser Kampf entsteht nicht im Außen, sondern in erster Linie in uns. Sonst wäre es kein Kampfgefühl für uns im Außen. Und die dritte Ebene ist die Ebene through me. Das heißt, wir erlauben uns auch alle unsere Emotionen in uns zu fühlen und zu bejahen. Und das ist der Teil, der für, das ist zumindest meine Beobachtung, für Frauen leichter fällt, aber für uns Männer schwerer meistens, unsere Emotionen zu fühlen und zuzulassen und uns einzugestehen, auch mal schwach zu sein oder Trauer zu empfinden oder also wirklich mal zu fühlen, was da ist. Und die dritte Ebene besagt, dass du, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dich dem Leben noch mehr hingibst, also Emotionen, die kommen, durch dich durchfließen lässt und wieder gehen lässt. Und dann ist es weniger, wenn du dir mal vorstellst, die Metapher ist ja schön, du hast eine Ebene und da ist ein Fluss und die Ebene, da sind so Bäume und so und du versuchst so den geradlinigsten Weg von A nach B zu gehen, aber du musst viel durch den Urwald, du musst dich freikämpfen mit einer Machete und es ist anstrengend Und bei der dritten Ebene ist es so, okay, ich gebe mich dem Leben hin, ich baue mir einfach ein kleines Bötchen, pack das Bötchen aus Wasser und lass mich vom Wasser entlang treiben. Ich nehme die Energie des Lebens und fließe mit dem Fluss des Lebens. Und dann wird das Leben leichter und Dinge passieren. Und der Step von der zweiten auf die dritte Ebene zu kommen, und das könnte vielleicht für viele Bitcoiner interessant sein, ist die Ebene des Loslassens. Die Kontrolle loszulassen und sich hinzugeben ins Unbekannte.
Das ist deswegen so hochinteressant, weil natürlich Kontrolle ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, nicht? Wir nehmen die Verantwortung über unser eigenes Geld oder monetäres Leben. Wir kümmern uns um unsere eigenen Keys. Wir meißeln die 12 bis 24 Wörter in Stahl und verstecken das an guten Orten. Wir auch auf anderen Ebenen in der Bitcoin-Community sieht man sehr schön dieser Drang zur Eigenverantwortung. Viele machen sich selbstständig, ja. Es geht oft darum, so, ich kündige jetzt meinen Fiat-Job, aber nicht, weil Fiat jetzt das Problem wäre, wir nutzen es alle noch jeden Tag, also den hundertprozentigen Bitcoin in dem Sinn gibt es noch relativ selten, aber wir würden gerne quasi nach unseren eigenen Regeln arbeiten, nach unseren eigenen Verantwortung. Dann ist ja auch Sport ein Riesenthema, ja. Egal, ob man jetzt laufen geht oder pumpen geht oder was auch immer, Radfahren und so weiter. Gerade Sport ist ja auch so eine Form des Verantwortung übernehmens, nicht? Und gerade, ich meine, bis hin zu dieser gesellschaftlichen Ebene, wo es dann die Artikel gibt, dass wenn du dreimal die Woche ins Gym gehst, bist du wahrscheinlich rechts, weil du bist ja nicht links dann mehr, weil du dich um dich selbst kümmerst. Ja, jetzt die Rechts-Links-Geschichte ist natürlich Unsinn. Es ist kollektiv und individuell, liberal und autoritär. Das sind die Gegenteile. Aber das passt ja hier sehr gut dazu. Das heißt, was mich auch interessiert, ist diese Bewusstseinsstufen. Erstens mal nehme ich mal stark an, dass es da keine harte Abgrenzung gibt. Das ist nicht so wie in der Volksschule, dass du dann von einem ins andere kommst, sondern bist du. Und das Zweite, was ich auch denke, ist das jetzt sozusagen wirklich Ziel und Zweck des Ganzen? Gibt es, weil wenn du auf dieser Verantwortungsebene bist, bist du ja schon wirklich weit im Vergleich jetzt quasi mit der Gesamtbevölkerung. Sollte man dann wirklich darauf oder ist man dann automatisch gezwungen, noch eine Stufe raufzuschalten oder kann man auch dort bleiben und glücklich werden? Wie funktioniert das?
Aus meiner Erfahrung wollen wir den nächsten Step nicht gehen, weil es für unser Gehirn aufwendiger ist, eine Veränderung durchzuführen. Unser Gehirn ist darauf gepolt, Energie zu sparen und jede Veränderung, jede Gewohnheitsänderung bedeutet mehr Energieverbrauch und unser System ist auf Energie, ne, dass es sehr kohärent ist und wenig Energie verbraucht. Das heißt, der Mensch an sich, die allerwenigsten wollen sich bis zum gewissen Punkt gar nicht selbst verändern. Und das ist menschlich und biologisch veranlagt aus energetischer Sicht. Aber wir sind jetzt aktuell in einer so spannenden Zeit, weil manchmal werden wir Menschen, wenn wir uns nicht freiwillig verändern wollen, dazu gezwungen, indirekt durchs Leben uns zu verändern. Ne, diese Corona-Thematik war schön, du hast es eben gesagt, die Menschen sind zu Hause, auf einmal sitzen sie die ganze Zeit mit ihrer Ehefrau oder Partnerin oder Partner zu Hause und realisieren, irgendwie haben wir uns nicht viel zu sagen oder es fühlt sich nicht gut an und irgendwann ist der Schmerz oder das Leid so groß, Leid entsteht auch nur dann, also Leid können wir uns nur selber zufügen, wenn wir nicht im Einklang mit dem Leben, mit uns sind, das heißt, dann leiden wir fügen uns Leid selbst zu und dann merken wir so, ich will dieses Leid nicht mehr spüren, Das tut mir so weh, jetzt verändere ich etwas. Und dann öffnen wir uns, dann sagen wir, okay, es reicht mir, ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Leben. Weil bislang, wenn ich es nicht tue, das übernimmt dann keiner für uns. Und wenn wir auf der zweiten Ebene sind und auf die dritte Ebene gehen, wenn wir merken, so, ich versuche die ganze Zeit in meinem Leben alles zu kontrollieren. Das Problem ist aber, auf dieser Ebene, die Welt verändert sich gerade sehr schnell. Und wenn das, was ich bislang als gegeben oder diese Strukturen, die Systeme, die ich kannte, und in denen ich mich zurechtgefunden habe und in denen, die mir Sicherheit gegeben haben, von heute auf morgen nicht mehr da sind, dann verliere ich die Kontrolle. Und wenn ich die Kontrolle verliere, dann bleibt mir nur die Möglichkeit, weiter noch mehr Kontrolle zu erwirken, zum Beispiel durch Verbote, was Regierungen viel machen. Oder ich erlaube mir ein Stück weit, Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, loszulassen. Mich dem Leben hinzugeben und einfach mal fühlen, was auch darunter ist. Also es ist mehr so eine Reise dann ins Unbekannte hinein.
Moment. Stufe 1, die meisten Menschen lassen das Leben einfach zu sich geschehen. Stufe 2 übernehmen die Verantwortung, bis es ungesund wird und sie sich zu stark verkrampfen. Und Stufe 3 lassen dann wieder das Leben geschehen.
Genau, aber mit dieser Grundverantwortung, das, was ich kontrollieren kann, kontrolliere ich. Und das, was ich aber nicht kontrollieren kann, da gebe ich mich dem Leben hin. Weil das kann, wenn wir zu stark auf Stufe 2 sind und alles kontrollieren wollen, ne, also gar nicht nur auf Bitcoin bezogen, sondern generell im Leben, dann kann es sein, dass ich versuche, alles akribisch, analytisch anzugehen. Und ich kann nichts mehr dem Zufall überlassen, weil dann würde ich ja die Kontrolle verlieren. Ich kann ja nichts mehr dem Unbekannten überlassen, weil dann würde ich ja die Kontrolle verlieren. Aber das Leben ist eben nicht nur, also das kann man so schön maskulines, feminines Prinzip sehen, das Leben ist eben nicht nur Kontrolle, sondern ist es eben auch Chaos. Chaos, was Chaotisches. Aber aus jedem Chaos entsteht immer was Neues. Aus dem Chaos der Finanzkrise damals hat Satoshi etwas Neues erschaffen. Erst muss Altes zusammenbrechen, damit etwas Neues entstehen kann. Und so wechseln sich Chaos und Ordnung immer wieder ab. Und was wichtig ist für uns Menschen, gerade in der heutigen Zeit, das beobachte ich so, so viel jetzt in Coachings oder wenn ich Menschen so mit ihnen spreche und was ich beobachte, dass es auf der einen Seite braucht, hey, ich übernehme Verantwortung für meinen Körper, für meine Finanzen, für meine Beziehungen und ich erlaube mir trotzdem, mich dem Leben hinzugeben und nicht zu wissen und in gewissen Bereichen zum Beispiel die Kontrolle zu verlieren. Ich bringe ein Beispiel, ich hatte es eingangs gesagt, ich war 2021 im November für 10 Tage im Dunkelretreat. Da konnte ich am Anfang kontrollieren, wo packe ich meine Sachen hin, wo ist die Toilette, wo ist das Bett, wo ist der Schreibtisch. Aber was dann passiert, ich konnte nichts kontrollieren. Ich hatte kein Licht.
Wozu braucht man in einem Dunkelretreat einen Schreibtisch?
Gute Frage. Ich habe tatsächlich Tagebuch geschrieben, aber blind. Aber das sah am Ende sehr gruselig aus. Also man kann sich hinsetzen und was schreiben oder einfach, ne, dass man einen Tisch hat oder so. Aber gute Frage. Aber da kannst du auch nichts kontrollieren. Ne?
Also jetzt umgelegt auf relativ banale Arbeitssachen, was mir da auf die Schnelle einfällt, ist, dass ich zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit diese Kontrolle unbedingt haben wollte überall. Einerseits über die Kooperationen, was natürlich nicht geht, das ist mir auch schnell klar geworden, und andererseits auch über meinen Arbeitsalltag. Also ein wichtiger Schritt ist zum Beispiel, sich selbst zu verzeihen, zu sagen, okay, heute war ich so und so produktiv, aber ich habe nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte. Das ist okay. Die Stoiker, die du mich jetzt gerade ganz stark erinnerst, und da bin ich jetzt auch kein Experte, aber ich habe mich ein bisschen eingelesen, ja, die predigen das ja auch. Die sagen, versuche das zu ändern, was du ändern kannst, und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und die Dinge, die du nicht ändern kannst, die musst du auch mit einer gewissen Gleichgültigkeit ertragen, weil du kannst eh nichts tun. Und ich habe den Eindruck, dass der zweite Teil fällt vielleicht sogar noch schwerer, als die Dinge in Verantwortung zu übernehmen. Oder vielleicht ist das dann der nächste Schritt. Ich glaube, das ist eh das, was du beschreibst. Ja? Lustigerweise, genau. mein lieber Bruder kann das schon lange und hat mir das immer schon gepredigt und ich habe ihm nicht zugehört, weil er ist 4 Jahre jünger als ich und den kann ich nicht ernst nehmen. Nicht? Das ist schon sehr interessant, weil natürlich auch das, dieses Old Man Yells at Cloud Situation, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann, das ist ja auch eine wahnsinnig große oder Lieblingshobby eigentlich, gerade auch der Deutschen und der Österreicher, ja, permanent am Jammern hier, ja. Aber das muss man sich offenbar wirklich abgewöhnen. Und dann kommt man auch im Beruf irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, ja, dann mache ich es halt, wenn ich es schaffe morgen, und das ist ganz wichtig, das habe ich eben von den Stoikern, auch zum Sport zum Beispiel, ja. Ich mache jeden Tag Sport, wenn mir nichts dazwischen kommt, weil irgendwann kommt was dazwischen und dann darf man sich dafür nicht geißeln.
Ein schönes Beispiel, um das zu erläutern. Wenn es zum Beispiel darum geht, den passenden Partner, die passende Partnerin fürs Leben zu finden. Ein schönes Beispiel, 2019, ich hatte Anfang des Jahres, hat mir eine Freundin auch Karten gelegt, also ich bin offen für vieles, und da hat sie gesagt, in diesem Jahr wirst du deine Partnerin kennenlernen. Und ich bin damals auf einem Seminar und ich bin damals so von vielen Seminaren gewesen, auch Richtung Energie und Bewusstsein, und da waren viele Frauen und ich bin damals so wirklich durch die Reihen gelaufen und so, ich wollte kontrollieren, hier muss irgendwo meine Frau sein. Aber wenn du als Mann, alle Frauen hier zuhören, ich glaube, es ist nicht sehr sexy.
Vorsicht, jetzt wird's creepy, jetzt wird's richtig creepy hier.
Wenn du als Mann dann so rumläufst, so, wo ist sie, das ist, ne, super aus einem Mangel heraus. Also ich wollte etwas erzwingen, Und in gewissen Bereichen, wenn es darum geht, abzunehmen oder Sport zu machen oder ein Business vielleicht aufzubauen, da kann man gewisse Dinge kontrollieren und erzwingen. Aber wenn es darum geht, einen Partner, der mit einem in Synergie geht, ins Leben zu ziehen, das kannst du nicht gut kontrollieren. Und ich war im Oktober 2019 so verzweifelt, ich gesagt habe so, leck mich am Arsch, ich lasse los und habe das einfach wirklich losgelassen. Ich habe nicht mehr auf Seminaren nach ihr geguckt und so weiter. Und am letzten Seminartag in dem Jahr, das war der 1. Dezember 2019, das war ein Seminar von einem Freund, ich habe es organisiert und moderiert, kam auf einmal eine Frau in der Mittagspause zu mir zu und fragte, ob sie mich umarmen kann. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und wir haben uns dann kennengelernt, das hat noch ein bisschen dann gedauert und so, aber das war so, okay, aber ich habe es nicht erzwungen. Und heute ist sie, wir haben vor 5 Wochen, habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Sie hat ja gesagt, also jetzt sind wir verlobt, sagt das eingangs. Und es fühlt sich so stimmig an und richtig an. Aber weil ich eben damals habe losgelassen die Kontrolle. Weil in einigen Bereichen können wir keine Kontrolle übernehmen. Und da müssen wir bereit sein, loszulassen und es auch mal auszuhalten, in der Unwissenheit zu sein. Und das ist eben die dritte Ebene.
Es ist geradezu beruhigend, dass jemand wie du, der in vielen Dingen sicher auch also Dinge sagt, wie die auch möglicherweise viele Leute auch ein bisschen abschrecken, ja, hier ein bisschen esoterisch, Karten legen und so. Ich habe auch, also wenn wir uns vor 10 Jahren kennengelernt hätten, hätte ich nur gesagt, der was will der Depp, ja? Ich kenne mich aus, Wissenschaft und Ding und schieß mich tot. Aber es ist beruhigend, dass jemand wie du auch auf diese doch relativ traditionelle Institution der Ehe zurückgreift, die man ja entweder vor Gott oder vor dem Staat schließt und beides ist irgendwie zweifelhaft. Aber gleichzeitig braucht der Mensch irgendwo diese spirituelle Ebene. Das habe ich verstanden. Und viele ersetzen dann das eben die Kirche durch den Staat. Und okay, aber das ist jetzt, da mache ich jetzt wieder ein Fass auf, bevor wir eigentlich zur alles entscheidenden Frage kommen, nämlich, was erwartet uns denn nach der Stufe 3? Also ja, fassen wir es nochmal zusammen. Stufe 1 ist, das Leben passiert zu mir, ich habe nicht wirklich eine Kraft dafür. Stufe 2 ist, ich übernehme Verantwortung und übertreibe es, verkrampfe mich vielleicht und versuche Dinge zu ändern, die ich eigentlich auch nicht ändern kann. Stufe 3 ist, das zu akzeptieren und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich ändern kann und die Dinge passieren zu lassen, auf die ich keinen Einfluss habe. Und was ist Stufe 4?
Also ganz kurz angerissen, das könnte für einige, die jetzt schon ein bisschen sehr weit weg sein, aber ich teile es einfach trotzdem. Das ist as me. Das heißt, dann gibt es nicht mehr den Wald oder den Fluss oder das Boot und dich, sondern es ist wirklich alles eins. Alles ist eins. Es gibt keine Trennung mehr. Das ist der Sprung von der dritten auf die vierte Ebene. Die Separation ist eins. Also wir alle aus einer sehr bewussten Perspektive sind eins. Und vielleicht haben wir, und da geht es gar nicht darum, dass wir diesen Zustand permanent in unserem Leben leben und erfahren, sondern wir alle haben vielleicht mal Momente gehabt beim Sonnenuntergang, in der Begegnung mit unserem Partner, mit unserem Liebsten oder bei der Geburt unseres Kindes, wo uns so etwas ergriffen hat, wofür in einem Moment so ein ganz tiefer innerer Friede da ist, wo es auf einmal wirklich ganz ruhig in uns ist und wir so richtig angekommen sind. Und das ist dann die Stufe 4, as me, also du wie ich, eins sein. Und vielleicht noch zu den Stufen generell gesprochen ist, wir switchen am Tag eigentlich zwischen allen Stufen hin und her. Aber es gibt so eine Grundstufe, so einen Grundton, auf dem wir uns befinden. Und wenn wir die Reise des Lebens gehen, was ich eingangs sagte, also zu uns, wir selbst sind, nach innen schauen, die innere Reise gehen, dann gehen wir automatisch diese Stufen immer weiter. Und irgendwann sagen wir so, oh, ich will nicht weiter, aber das Leben gibt uns neue Situationen und Möglichkeiten und wir machen Erkenntnisse. Und wie wir zum Beispiel zusammenarbeiten, wir arbeiten jetzt 3 Monate zusammen, wir haben uns committed, die nächsten 6 Monate zusammenzuarbeiten, die Reise weiterzugehen. Und du wusstest auch, oder ein Teil in dir wusste auch, wenn du mit mir weiter die Reise gehst, dann wird es auf jeden Fall tiefer gehen. Und wir werden uns Dinge angucken, die du dir vielleicht noch nicht angeguckt hast. Und das ist was Wunderschönes, weil da unglaublich viel Leichtigkeit und Fülle drinsteckt. Und so braucht es Mut für uns alle, die Reise weiterzugehen, nach innen zu gucken, das Außen nicht außer Acht zu lassen, aber innerlich mehr und mehr die Frage zu stellen, hey, wer bin ich denn eigentlich? Und wir selbst zu sein.
Ein bisschen Ehrlichkeit und Transparenz sind so die Dinge, die ich eigentlich immer schon für mich reklamieren konnte und auch so ein YouTube-Kanal, so ein Podcast und so, das sind natürlich sehr, sehr persönliche Dinge. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich da jetzt groß verbiegen könnte. Also ich würde, wenn ich jetzt da in Dubai sitzen würde, um irgendwelchen Hebeltrading-Bullshit zu vermarkten, würde ich halt nach irgendwie 2 Wochen so einen Hautausschlag bekommen, dass ich damit aufhören müsste. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, mir hilft das wahnsinnig, diese Arbeit und diese Reise, wie du es nennst, mit dir auch zu gehen. Aber was ist, also ich meine, man muss ja dann nicht unbedingt Hilfe haben, oder? Oder beziehungsweise wo ist deine Rolle als Coach? Wo kommst du ins Spiel? Ist es quasi Cheaten, wenn man das mit jemandem anderen macht? Oder ist es sogar zu empfehlen?
Wir haben immer wieder Mentoren und Menschen, die uns in gewissen Bereichen führen, die schon etwas weiter sind als wir, weil es dadurch leichter manchmal geht. Also für mich ist, ich sehe mich auch immer weniger, also Coach ist der Begriff, den ich im Außen verwende, damit Menschen sich was drunter vorstellen. Aber eigentlich ist es ein Wegbegleiter. Wir gehen die Reise eine Zeit lang gemeinsam und es ist wie so, ich führe Menschen in eine Welt, in etwas Unbekanntes, was sie selbst noch nicht kennen, und beantworte Fragen oder bin einfach auch nur da, wenn etwas Unerwartetes im Inneren passiert und halte Raum und bin präsent, weil das gibt dem Gegenüber, also dir oder anderen Menschen, die ich begleite oder generell in der Arbeit, dieses Gefühl von, okay, ich bin hier nicht alleine. Denn wenn ich ins Unbekannte hineingehe, mich mit etwas auseinandersetze, was ich noch nicht kenne, dann macht es mir in erster Linie Angst. Und das ist menschlich und das ist total normal. Und da ist es dann schön, wenn wir jemanden an unserer Seite haben, zumindest temporär, der uns eine gewisse Wegstrecke begleitet, um uns zu helfen, mit dieser Angst umzugehen, um weiter mutig den nächsten Step zu gehen. Und es braucht aber keinen, der uns begleitet. Aber bei mir, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich hatte immer wieder Mentoren, Coaches, Wegbegleiter, manche für mehrere Jahre, manche nur für eine einzige Session, die mir dabei geholfen haben, in Momenten, wo es für mich nicht leicht gewesen ist, diesen Sprung zu machen, diesen nächsten Step zu gehen. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich weiß, okay, auch mir macht, ich gehe ja auch immer tiefer und tiefer und ich bin an Punkten, wo es mir auch manchmal wieder Angst macht und wo ich dann auch merke, so okay, atmen und okay, aber ich habe das, irgendwann verinnerlichst du es so sehr, dass du wie automatisch weitermachst. Das ist wie mit dem Autofahren. Wenn du anfängst in der Fahrschule, weißt du auch nicht, wie es geht und es ist unglaublich hilfreich, dass da ein Fahrlehrer ist, der dir hilft, die Sachen zu erklären, der geduldig ist und so weiter und irgendwann entwickelst du Kompetenzen, du kannst es gut, automatisch und irgendwann brauchst du den Fahrlehrer nicht mehr und heute telefonierst du, isst noch was dabei, Frauen machen sich vielleicht noch die Fingernägel und fahren mit 180 über eine Autobahn sicher, weil wir es dann können.
Und also all das sollten wir natürlich nicht tun. Also weder
sollten wir natürlich nicht tun.
Noch Fingernägel, noch 180 auf der Autobahn, außer in Deutschland, wo es noch erlaubt ist, auf den wenigen Teilstrecken.
Solange es noch erlaubt ist. Aber ich glaube, die Metapher ist klar geworden einfach, ne? Dass es für gewisse Wegstrecken einfach sinndienlich ist und gerade für Menschen, die jetzt merken, hey, wir wissen das, wir sind manchmal in unserem Leben, es läuft zyklisch, manchmal sind wir an Phasen der Expansion, da steigt einfach alles. Das kann man wie beim Bitcoin-Kurs sehen. Da steigt etwas an, das ist der Bullenrun, dann gibt's mal die Phase, wo es auch mal wieder runtergeht und dann gibt's auch mal eine lange Phase der Stagnation. Da passiert gar nichts. Aber innerlich tut sich etwas und dann sind wir wieder ready für den nächsten Step. Und gerade wenn Menschen, also da komme ich sehr häufig ins Spiel, ich bin derjenige oder sehe ich mich selbst und das wirkt total, wenn Menschen an einem Sprung sind, an einem Switch sind zwischen 2 Ebenen, wenn sie ja gerade so zwischen den Welten stehen und da begleite ich die Menschen sehr, sehr gerne von der einen in die andere Welt sicher rüberzukommen, damit sie dann wieder alleine weiter ihren Weg gehen.
Also eine der Grundfragen, die für mich gerade wahnsinnig spannend ist, ist, was macht Bitcoin mit dir, mit einem persönlich? Aber die Antwort ist eigentlich, dass Bitcoin nur so eine Art Schwellenhilfe ist. Also die Reise oder die Effekte, die es hat, können A, durch andere Dinge ausgelöst werden und das hat es auch schon lange vor Bitcoin gegeben. Bitcoin ist nur dadurch, dass es so eine klare Sache ist, ich übernehme die Verantwortung über mein Leben, hebt mich eigentlich automatisch, wenn ich in der ersten Stufe bin, automatisch über diese Schwelle in die zweite Stufe. Und dann fange ich an nachzudenken. Kann ich das so zusammenfassen?
Also Bitcoin ist auch eine Art Wegbegleiter. neben der Tatsache, dass es unglaublich tolles Geld ist und also Bitcoin ist sehr vieles, aber aus der Sicht der inneren Reise ist Bitcoin wie Wegbegleiter, wo wir Gefährten treffen, die gemeinsam auf der Reise sind, wo es Werte gibt, wo wir Podcasts wie diese hören und dann auch, du, was du ja sehr schön machst, Nico, du sprichst ja über Bitcoin als Kernnenner, aber du hast drumherum ja Gäste, die auch in anderen Disziplinen sehr zu Hause sind und quasi ihren Beitrag dazu geben. Und ich könnte keinen Beitrag, keinen großen zum Technischen geben, aber sehr viel zu der inneren Reise. Und dieses Bitcoin-Rabbit-Hole, wir hatten eingangs schon mal kurz das thematisiert, ist eigentlich nichts anderes als ein Rabbit-Hole zu der Reise zu uns selbst. Und wenn wir dann nicht stehen bleiben, nicht nur bei Bitcoin bleiben, Bitcoin ist geil, aber die Reise geht danach weiter. Und dann ist es ein ja unglaublich schöner Wegbegleiter auf der Reise weiter zu uns selbst. Und dann kommen neue Menschen in unser Leben, neue Erfahrungen. Und das ist was Wunderschönes.
Wie sieht dein Alltag aus? Also dein Hauptjob ist dieser Wegbegleiter sein, offiziell auf die Rechnung schreibst du dann Coach, damit das Ganze auch einen Namen hat. Wie funktioniert das? Du sitzt jetzt da in Bali und genießt das gute Essen und das schöne Wetter und sitzt dann irgendwie vorm Laptop und redest mit Menschen in der ganzen Welt, die deine Kunden, Klienten, wie auch immer das, wie wir das nennen, sind.
Genau. Schönes Wetter, jetzt ist gerade Regenzeit, also es gibt Sonne und Regen und aber
in Bali ist für mich immer schönes Wetter, scheint eigentlich immer die Sonne.
Ich lasse einfach mal das Bild ein, Bali ist immer schönes Wetter, damit so diese Vorstellung von uns allen damit erhalten ist. Ich wusste das auch nicht, bin nach Bali gekommen, auf einmal merke ich so, oh, okay, gibt's auch Regenzeit, ja.
Hat nicht mal das Wetter gegoogelt, das hat er einfach zu sich passieren lassen. Ja, kannst du nichts ändern, ja, gutes ja. Beispiel, ja.
Also ich bin ja nicht immer in Bali, also jetzt insgesamt bis Anfang März, dann fliegen meine Verlobte und ich wieder nach Deutschland. Aber jetzt gerade, wo ich hier in Bali bin, arbeite ich online, begleite überwiegend Selbstständige und oder Unternehmerinnen und Unternehmer oder Menschen, die sind meistens noch ein bisschen jünger, aber da sind Menschen, die sind sehr committed, diese innere Reise zu gehen, aber meistens sind es Selbstständige oder Unternehmer und begleite sie online in Sessions, in Einheiten, meistens so 60 bis 90 Minuten, so wie bei uns und reflektieren, was passiert im Alltag und gucken, wenn sie merken, so irgendwie kommen immer wieder die gleichen Konflikte hoch in meinem Leben, sei es im beruflichen oder im privaten, was hat das mit mir zu tun und halte den Raum und das ist bei jedem aber unterschiedlich und wenn ich in Deutschland bin, dann mache ich auch vor Ort Sessions beziehungsweise auch mal so Tagesretreats, also dass ich mich, was wir uns mal so wirklich intensiv dann ein, zwei Tage irgendwo einschließen und dann wirklich sehr, sehr intensiv eins zu eins arbeiten. Genau. Und im Kern geht's immer darum, wirklich zu sich selbst zu kommen, Blockaden zu lösen. Und was ich sehr gerne mache, ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Und weil ich einfach auch selber diese Erfahrung gemacht habe, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dadurch, dass ich eben in meiner Vergangenheit sehr diese Dunkelheit, also wirklich von viel Schuld und Scham und Trauer und Wut und Ohnmacht in meinem Leben erfahren, ich sage jetzt mal durfte tatsächlich, heute kann ich sagen durfte, habe ich auch keine Angst, mich alle Räume aufzumachen, weil häufig ist unter der Oberfläche noch ganz viel Tiefes vergraben, wo wir Menschen eigentlich Angst haben, dran zu wollen. Und dabei helfe ich Menschen vor allem auch wirklich das, was unterschwellig da ist, hervorzuholen und damit Frieden zu finden. Und wie kommen Menschen mit mir in Kontakt? Die schreiben mir eine Mail, schreiben mir eine WhatsApp, also auf verschiedensten Kanälen wurden empfohlen, haben mich über Social Media kennengelernt. Und dann ist es so, dass ich ein Vorgespräch mache, dass wir uns kennenlernen, dass wir gucken, wo steht die Person gerade, wo möchte die Person hin, was möchte sie transformieren. Und dann spüren wir beide rein, hey, passt das? Und dann, genau, wenn das dann auch vom Finanziellen passt, begleite ich die dann, ja.
Aber wo finde ich dich denn? Also wo ist das? Also was sind dein Mail, deine Website, deine Socials?
Genau, also ich bin weniger bei Twitter unterwegs tatsächlich, aber vielleicht auch in der Zukunft. Ich bin bei Instagram, meine Website ist gerade under construction, deswegen kann man mich da jetzt nicht finden. Vielleicht, wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ist sie dann wieder schon online. Muss ich mal gucken. Sonst einfach per Mail zu schreiben, Instagram zu schreiben.
Okay, ich werde die Mailadresse in die Shownotes packen, okay?
Ja, oder einfach Nico nach, wenn ihr Nico persönlich kennt, auch eine Nummer fragen oder so weiter. Also wenn, ich sage immer, wenn jemand zu jemandem finden will, dann gibt's immer Wege.
Okay, das ist die kreativste Antwort auf den Werbungsteil am Schluss eines Podcasts. Ja, sag uns deine Website. Also wenn du mich finden willst, wirst du mich schon finden. Ja, gibt's immer Wege. Wunderbar. Johannes, hey, Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast in Bali. Unsere Session im Podcast dauert immer nur so um die 60 Minuten, nicht unbedingt um die 90. Ich glaube auch, dass wir das fortsetzen werden. Ich bin gespannt auf die Reaktionen aus der Community, bin gespannt auf die Nachrichten, die wir bekommen werden, ob das positiv aufgenommen wird, wie wir das heute besprochen haben. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich finde es, wie du richtig sagst, also dadurch, dass Bitcoin ein Geld ist und Geld ja alle Lebensbereiche berührt, ist es ja nicht verwunderlich, dass die Zugänge so unterschiedlich sind. Nicht? Die einen konzentrieren sich auf Sport, die anderen machen Musik, die nächsten malen, manche machen Events, manche machen Podcasts, du sprichst Bitcoiner an, natürlich nicht nur, aber sprichst Bitcoiner an mit deinem Angebot, sie zu begleiten als Life-Coach und all diese Dinge finde ich ganz toll, weil das tut sich was. Es wird was aufgebaut, es wird nicht nur gejammert, sondern es wird tatsächlich angepackt und das finde ich ganz toll. Weißt du schon, ob man dich persönlich treffen wird bei der einen oder anderen Bitcoin-Event im Jahr 2023?
Kann ich mir gut vorstellen. Habe ich aber, soweit habe ich tatsächlich noch nicht geplant, das kommende Jahr. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Innsbruck. Das ist, glaube ich, wieder im September.
Im September, ja, im September 2023.
Wenn ich genau, genau. Letztes Jahr war ich nicht dabei, weil genau an dem Tag ist mein Geburtstag gewesen. Und da war ich dann letztes Jahr nicht dabei, war auf der Zitadelle.
14. bis 17. September ist Innsbruck. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt in einem Wort, gibt es 5% und wenn man mit Bitcoin bezahlt, gibt es nochmal 5%. Ich freue mich.
Ja, voll schön, voll schön.
Zitadelle, Zitadelle ist auch in Österreich. Alle coolen Events sind in Österreich.
Ah, nice, nice.
In der Steiermark.
Und und vielleicht abschließend noch, also ich finde das total spannend, einfach, und das finde ich das sehr, sehr schön am Bitcoin, einfach, dass es so verschiedene Disziplinen gibt und ich merke so, das ist mein Beitrag, ne? Was kannst du zum Bitcoin-Space dazu tun und ich kann nicht so viel ökonomisch sprechen, also ich habe auch BWL studiert, das Grobe verstehe ich oder das Technische, da gebe ich auch nichts zu, aber für mich ist es so, ich liebe es einfach, Menschen zu bereichern, um die innere Reise um Bitcoin. Das sind meine 2 Cent, die ich in den Bitcoin-Space dazugeben kann und deswegen vielen Dank, Nico, an dich für die Einladung, für dein Vertrauen, für die gemeinsame Reise und und an alle Zuhörer, danke, dass ihr wirklich bis zum Ende zugehört habt, das heißt, ihr habt ein Interesse zumindest daran gehabt, was Nico und ich heute geteilt haben. Vielen Dank euch.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.